Generationenecho. Tipps für Senioren und Seniorinnen.
Long ago it must be, I have a photograph. Preserve your memories, they're all that's left you.
Damals, was für eine Zeit das war. Eine Zeit der Unschuld und eine Zeit des Vertrauens. Vor langer Zeit muss das gewesen sein. Ich habe noch ein Foto von damals. Bewahre dir deine Erinnerungen, denn sie sind alles, was dir geblieben ist. Soweit der Text von dem ganz kurzen Musikstück am Anfang der Sendung, Simon & Garfunkel, Bookends Theme. Und wir meinen, dass das ein schöner Einstieg ist zu unserer heutigen Sendung, wo es um Bewahrenswertes gehen soll.
Ja, und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Julia, mit mir im Studio sitzen wieder. Hallo Lutz.
Hallo, grüße dich.
Und die Jutta, hallo.
Ja, hallo.
Und Ilona.
Ja, hallo.
Und wir reden über Bewahrenswertes. Warum?
Weil es wichtig ist und für jeden Menschen irgendwo auch Bedeutung hat.
Warum sollten wir Dinge überhaupt bewahren? Also wenn ich mir vorstelle, dass wir alles aufheben wollen, dann bräuchten wir 3 Erden oder noch mehr.
Ja, aber es gibt Erinnerungen, die uns dahin führen, wenn wir das bewahren, das, was wir bewahrt haben, anschauen. Gerade Briefe und Zeichnungen, auch Kinderzeichnungen zum Beispiel, gehören ja auch mit dazu. Das lässt uns die Erinnerungen wieder hochkommen. Das finde ich schön.
Ja, und wir sind ja in dieser digitalen Welt, wo alles in irgendeiner Art und Weise anders gespeichert wird. Und vielleicht ist es ja, da sind wir wieder bei unserem Thema der Generationen, für die jüngeren Generationen wichtig, das andere auch kennenzulernen.
Ja, ich habe mir Gedanken gemacht einmal und nachgeschaut, was denn eigentlich alles zum Bewahrenswerten dazugehört. Und habe gefunden, so eine Art Definition. Die Bedeutung von Bewahrenswerten ist, dass es etwas ist, das so beschaffen ist, dass es sich lohnt, es aufzuheben oder zu erhalten. Also man kann da zum Beispiel in den Bereich bewahrenswertes Erbe persönlicherseits erst einmal natürlich, genauso wie menschenübergreifende historische Traditionen denken. Und das wäre dann zu untersetzen zum Beispiel mit historischen Baudenkmälern, die es sich lohnt, oftmals zu erhalten und im Grunde auch viele materielle Mittel da reinzustecken. Es ist gleichzeitig etwas, das für die Natur eine Bedeutung hat. Arten zu erhalten zählt hier auch hinein in das Thema Bewahrenswertes. Religiöse Menschen werden vielleicht auch sagen, es ist das, was man immer mit dem Begriff Bewahrung der Schöpfung verbindet. Also das so, wie es geschaffen ist, erhalten bleibt. Jedenfalls kann man es eigentlich aber auch auf der anderen Seite auf den einzelnen Menschen natürlich umsetzen und sagen, was ist eigentlich das Bewahrenswerte hinsichtlich der Entwicklung eines Menschen? Und ich habe eine Psychologin, einen Coach gefunden, Simone Chopp, die dazu sagt, wenn wir uns verändern wollen, sollten wir uns fragen, was bereits gut ist und weiter bestehen soll. Das fördert dann im Grunde die sogenannte solide Veränderung. Und noch ein Gedanke von ihr zum Schluss noch dazu. Sie sagt, es ist wie bei einem Umzug. Welche Sachen sind wichtig, positiv, schön, das Bewahrenswerte, das, was wir mitnehmen? Was gilt es zu verabschieden, um Neues zu ermöglichen? Wir entscheiden bewusst und stärken uns dadurch für die Veränderung.
Briefe vergangener Zeiten sind ja auch heute oft wertvolle historische Dokumente. Und indem wir weiterhin Briefe schreiben, schaffen wir Zeitzeugnisse für zukünftige Generationen. Deswegen sollten wir uns das unbedingt erhalten. Und auch wenn Briefkästen in China schon abgeschafft sind und Ende letzten Jahres auch in Dänemark, dann macht mir das schon ein bisschen Angst, weil ich sage, wie wollen wir sowas erhalten, was wir für erhaltenswert empfinden.
Naja, wobei ich denke ja zumindest an Museen, da sind für mich Orte des Bewahrens. Aber gerade wenn man da hinguckt und schaut, was verschwunden ist und was sich erhalten hat, da kann man ja auch viele Gedanken machen. Und manchmal ist es ganz gut, Dinge hinter sich zu lassen. Also wissen wir ja noch nicht, ob sich was Neues ergibt, wenn man Briefkästen abschafft. Mal gucken. Aber wir sind da schon so zu unserem Thema übergegangen, was ihr euch heute als Spezialthema ausgesucht habt, weil neben Museen für mich sind auch Bücher etwas, wo ganz viele Dinge drinstehen, die zur Bewahrung in Bücher hineingeschrieben werden. Und wir reden heute nicht über Bücher, aber über Handschrift, über Schreiben und über Briefe. Genau, was bedeutet euch das? Ganz persönlich. Es ist ja etwas persönlich Bewahrenswertes, oder?
Also ja, ich habe manchmal richtig das dolle Bedürfnis, Briefe zu schreiben. Ich gehöre noch zu den Vielbriefeschreibern und freue mich da, meine Gedanken weiterzugeben und bin zwar mitunter ein bisschen enttäuscht, weil das von der Gegenseite nicht so beantwortet wird, vielleicht weil sie auch das Bedürfnis nicht dazu haben. Aber ich wollte noch mal sagen, dass das Briefeschreiben schon mal einen Einbruch gegeben hat, als im 19. und im 20. Jahrhundert neue Formen der Kommunikation wie Telegramme und später das Telefon aufkamen. Da wurde das Briefeschreiben weniger interessant und der Postverkehr ging auch zurück. Der technologische Fortschritt konnte den Briefverkehr jedoch nie ganz abschaffen. Ein handgeschriebener Brief ist gerade in Zeiten zahlreicher, schneller Kommunikationsmöglichkeiten wirklich was ganz Besonderes. Und das würde ich mir schon wünschen, dass das erhalten bleibt.
Was bedeuten euch Briefe, Lutz und Ilona?
Ganz viel. Ganz, ganz viel, weil es ein Identitätszeichen für mich ist, was hat der andere sich für Gedanken gemacht und hat sie handschriftlich für mich aufgeschrieben und umgekehrt auch, wenn ich jemanden schreibe. Da geht es ja nicht nur darum, wie war das Wetter und wie war das Essen oder ähnliches, was man vielleicht noch aus Kindheitstagen kennt, sondern es geht darum, dass man seine Gedanken und seine Gefühle zu Papier bringt und dem anderen mitteilt und natürlich auch darauf wartet, dass man eine Reaktion erhält.
Also ich bin eigentlich, muss ich sagen, ein eher Briefverweigerer, will ich nicht sagen, aber es kommt mir einfach zu wenig vor in meinem Leben. Die letzten intensiven Briefe, an die ich mich erinnern kann, sind in persönlichen Beziehungen zu anderen Menschen entstanden, über Ländergrenzen auch teilweise hinweg. Oder eben in der Jugendzeit, wo man frisch verliebt ist und dann vielleicht 7-8-seitige A5 Briefe zumindest, aber schreibt. Das ist mir ein bisschen verloren gegangen, wenn ich mich mit Leuten austausche, dann eher von Angesicht zu Angesicht. Es hat sich eben so ergeben bei mir.
Briefe hat ja auch was Haptisches an sich, das kann man wieder zur Hand nehmen und ich finde es auch bei alten Leuten ganz wichtig, dass man die nicht zum Geburtstag anruft oder eine WhatsApp schreibt, sondern dass man richtig entweder eine Karte oder vielleicht sogar einen Brief zustande bringt. Den kann man immer wieder in die Hand nehmen und da ist ein Brief auch wirklich was Dauerhaftes.
Du hast jetzt auch was angesprochen, ne? Das Haptische
beim
Briefeschreiben, was mich auf den Gedanken bringt, dass man ja meistens, wenn man ans Briefeschreiben denkt, auch an die handschriftlichen Briefe denkt. Und soweit ich das jetzt rausgehört habe, geht es euch auch um den handgeschriebenen Brief.
Ja, unbedingt.
Was macht die Handschrift aus, eurer Meinung nach? Was ist daran besser als zum Beispiel, wenn man das in Computer abtippt?
Ja. Ich finde, man kann auch aus der Handschrift ganz, ganz viel sehen. Das Graphologische zeugt ja davon, dass man das richtig aussuchen kann, was hat der Mensch für einen Hintergrund. Ich habe meine Azubis, die ich eingestellt habe, die mussten immer eine handschriftliche Bewerbung schreiben, weil ich nach der Handschrift auch gesehen habe, ob sie für uns in Frage kommen. Denn wer jetzt eine kleine, ganz enge Handschrift hat, der hat mit Kunst meistens größere Probleme als jemand, der großzügig in der Handschrift ist. Also das war zumindest auch immer, hat sich auch als richtig erwiesen, war immer meine Einstellungsfrage.
Du siehst also nicht nur das, was geschrieben wird inhaltlich,
nee, das
sondern
ganze
auch,
Bild, ja,
genau, wie es geschrieben wurde.
Ja, ja.
Was noch
wie kreativ das
auch ist. Eine zusätzliche Info sozusagen.
Ja, ja, ja.
Ja, wenn man mit der Hand schreibt, ist das auch so ein Stückchen entschleunigend. Glaube ich. Aber das ist jetzt ein ganz persönlicher Eindruck, den ich da habe. Ich denke da und bringe meine Gedanken aufs Papier und schreibe aber erst los, wenn der Gedanke eigentlich schon fast zu Ende ist und stecke da ganz viele Emotionen rein. Kann man natürlich jetzt auch sagen, kann ich mit dem PC genauso oder mit dem Tablet? Ich glaube trotzdem, dass das ein Unterschied ist, dass man vielleicht auch besser auswählt.
Ich muss sagen, das Übliche, was ich noch, wozu ich noch die Handschrift verwende heutzutage, sind die Einkaufszettel. Obwohl, das machen ja manche inzwischen auch schon digital, aber abgesehen davon. Und was ich aus meiner Handschrift ablesen kann, ist, dass ich einen Tremor habe. Und da wird es schwierig, manchmal schon das eigene Geschriebene zu erkennen. Also wer gesundheitliche Einschränkungen hat in dem Bereich, für den ist es eben schwierig, ne, wenn man handschriftlich mit anderen kommunizieren will.
Mich bringt das zu einem Gedanken, dass das Schreiben selber ja so ähnlich wie das Lesen ja auch irgendwie lange Zeit nicht jeder konnte und durfte oder so, ne, dass das auch ein Privileg war in der Geschichte.
Es gab ja richtige Schreiber, die dazu ausgebildet wurden von Leuten, das, was sie gesagt gekriegt haben oder was sie quasi in die Feder diktiert gekriegt haben, zu schreiben. Und das wurde dann weitergeleitet, weil die Leute entweder nicht das Vermögen hatten zu schreiben oder nicht so eine gute Handschrift. Die hatten ja auch oftmals, wenn man so in Museen sieht oder in Bibliotheken, wo was ausgelegt ist, das ist ja 1A-Handschrift. Da können wir uns heute alle hinter verstecken.
Also Mittelalter, ne, war ja auch der Klerus und der Adel, die konnten schreiben oder hatten Schreiberlinge und das normale Volk auf jeden Fall nicht. Genau, es gab richtig den Beruf des Schreibers.
Kann ich nur beitragen, kurz eine Anmerkung. Es gibt auch eine berühmte US-amerikanische Erzählung, Bartleby, der Schreiber. Und der ist bekannt geworden dadurch, dass er seine Tätigkeit total verweigert hat. Irgendwann fängt er an, in seinem Job die Aufträge abzulehnen. Und immer mit der Begründung, ich möchte eigentlich nicht. Und am Ende endet er sogar im Gefängnis und stirbt auch dort. Also im Grunde sozusagen der Verweigerer hat sich selber keinen guten Dienst erwiesen, auch wenn er sozusagen zu seinem eigenen psychologischen Antlitz gestanden ist.
Ja, als du gesagt hast, er hat dann, ist dann ins Gefängnis gekommen, da hatte ich erst gedacht, er kommt in die Nervenheilanstalt. Weil
ja, das ist die andere Möglichkeit immer, wie man mit solchen Leuten umgeht. Ja. Also entweder werden sie eingesperrt, so, oder eingesperrt anders.
Ich habe mal noch eine Frage, weil meine Mutter erzählt, die kam vom Dorf, hat dort wirklich noch mit Schiefertafel schreiben gelernt. Wie war das bei euch?
Ich habe auch noch mit Schiefertafel schreiben gelernt. Und das war aber nur in der ersten Klasse und noch die ersten Sachen. Es hat schon was gemacht, wenn man dann einen Stift nehmen durfte. Das war also noch ein ganz besonderer Tag, wenn man dann oder auch mit Federhaltersand sogar schreiben konnte. Und das macht mir heute noch Spaß. Ich habe mir letztes Jahr einen Federhalter gekauft, der sehr teuer war. Aber jetzt ist es noch mal einfach schöner, Briefe zu schreiben.
Ich habe das richtig gelernt mit Füller, hieß es damals. Füller, Füller, Füller. Habe ich auch meinen Schülern immer mal wieder beigebracht. Wenn wir einen Aufsatz geschrieben haben, habe ich darum gebeten, dass sie mit Füller schreiben. Haben sie immer nicht verstanden. Und ich habe aber so ein bisschen den Eindruck, dass ich auch sehr gerne mit dem Bleistift schreibe. Kann ich nämlich radieren, den Gedanken nochmal neu formulieren.
Genau, mit Bleistift. Das erinnert mich daran, die Zeiten, als ich 15, 16 war und erste Lyrik geschrieben habe. Das, was ich für Gedichte hielt zumindest. Und die schrieb ich eben auch mit Bleistift, damit ich danach einiges ausbessern konnte. Jawohl. In der Schule war es genauso wie, Ilona, wie bei dir. Bei mir Füller natürlich und ich bin eigentlich gewissermaßen als Linkshänder in die Schule gegangen und musste also sofort umlernen. Das ist ja immer die Schwierigkeit gewesen bei unseren Jahrgängen, dass das einfach nicht akzeptiert wurde für das Schreiben, zumindest mit links. Malen und Abspringen beim Sport tat ich mit links, aber Schreiben wurde eben verboten im Grunde, mit links zu schreiben. Es wurde bei uns auch noch viel auf Schönschreiben geachtet. Ja. Ja. Das musste richtig ziseliert werden. Die A's mussten gleich sein, wenn sie in der Reihenfolge hintereinander dastanden. Das war eben so, nimmt man dann so hin als 6-7-Jährige.
Ne? Aber es war schon anstrengend, ne? Und das war eine Leistung. Sicher. Und deshalb ist es auch für mich nachvollziehbar, wenn Neurowissenschaftler sagen, lernt den Kindern und bringt den Kindern die Handschrift bei, weil ganz viele komplexe Dinge da im Kopf passieren, also in unserem Gehirn gleichzeitig über die Hand die Feinmotorik geschult wird. Und viele andere Dinge, die Kinder lernen, also Rechtschreibung zum Beispiel, das Ausformulieren von Gedanken. Ich möchte gerne Lanze brechen, sage ich mal, dafür, dass in den Schulen, in den Grundschulen die Handschrift wieder verstärkt Einzug hält, damit wir das als Kulturgut auch bewahren.
Glaubt ihr auch, dass das nochmal einen Unterschied macht, wenn man mit einem digitalen Stift auf einem Tablet, also auf einem Bildschirm schreibt? Selbst wenn es handschriftlich ist?
Ja, unbedingt. Ich habe mal gemerkt, ich habe jetzt letztes Jahr so ein iPad gekriegt, wo man mit diesem Stift schreiben kann, dass ich mir meine Handschrift da überhaupt nicht mehr gefällt. Die wird viel gröber und das, was meine Handschrift eigentlich ausmacht, wo die Leute sagen, wow, ich habe schon am Brief gesehen, dass es wieder von dir ist, das wird dann einfach nicht so.
Ich habe von Studien gelesen, die das nachweisen, dass also Kinder im Erstunterricht, also Schreibunterricht, mit den Griffeln auf dem Tablet größere Schwierigkeiten haben als andere, die schon Handschrift gefestigt sind. Es ist einfach zu glatt, der Stift rutscht leichter weg und die Spuren, die er hinterlässt, ist eben so ähnlich eine digitale Spur, wie wenn früher in unserem Anfangsunterricht die Feder gekratzt hat oder die Tinte gespritzt hat dann, ne? Wenn man um die Rundung herum wollte oder so. Ne? Also es ist im Grunde das Gleiche, nur mit anderen Mitteln, wo die Schwierigkeiten sich zeigen dann eben.
Naja, aber vielleicht ist es ja viel wertvoller, auf Papier zu schreiben.
Auf jeden Fall. So hat zum Beispiel der Schweizer Autor Peter F. Keller gesagt: Wertpapier, ein Brief von Hand geschrieben.
Und ich würde ja euch mal fragen, so ganz allgemein, warum schreibt man denn Briefe, aus welchen Gründen? Wer schreibt wen, aus welchen Gründen, was für Briefe? Was habt ihr zusammengesammelt?
Als Mitteilung auf alle Fälle und auch als Gefühlsäußerung. Wenn ich an jemanden denke, das kann durchaus auch jemand in Jena sein, dass ich denke, oh, das könntest du mir zu Papier bringen. Dann schreibe ich mal schnell entweder eine Briefkarte oder sogar einen Brief, wenn mir dann noch mehr einfällt. Und dann kann das auch der Adressat in Jena sein.
Vielleicht auch, um sich in Erinnerung zu bringen, wenn vielleicht Kontakte nicht mehr so ganz intensiv bestanden haben, über das eigene Leben zu erzählen und dem anderen darüber nicht nur zu informieren, sondern ihn einzubinden, dann sind es vielleicht Briefe, die auch sehr vertraulich sein können.
Also aus meinem persönlichen Leben kann ich sagen, da ich ja sozusagen nicht der gerade große Briefschreiber bin, wenn ich das dann mal tue, dann ist es sowas wie ein Widerspruch, ein Einspruch zu irgendwelchen amtlichen Schreiben. Das ist das Einzige, woran ich mich erinnere, jetzt zu schreiben wirklich zu Hause. Aber das tue ich natürlich auch auf dem Laptop.
Ich wollte gerade sagen, doch nicht handgeschrieben, oder?
Ja, das wäre es. Man müsste manches vielleicht sogar mit einem Siegel dann, mit einer Petschaft dann noch unterzeichnen.
Aber vielleicht ist es dann besonders erstaunlich auf dem Amt.
Fällt alle Fälle mehr auf.
Genau, dann wird das ganz schnell bearbeitet. Schön wär's.
Ja, dann wären wir wieder im Mittelalter sozusagen. Aber das meint man ja sowieso manchmal zu sein.
Also ich glaube schon, dass der Brief noch per Hand geschrieben so eine Art soziale Funktion trägt. Von einem Ich zu einem Du oder einem Sie, kann ja auch mal förmlich sein, ohne dass ich jetzt an das Amt denke. Aber wenn es vielleicht eine Beziehung ist, wo auch so ein ganz toller, positiver Respekt vorhanden ist, kann ja sein. Aber mit diesem sozialen Aspekt meine ich auch, dass man in Austausch treten will mit jemand anderem.
Diese zusätzliche Mühe, die man sich da macht, die finde ich auch ganz wichtig, dass man dem Empfänger zeigt, dass er geschätzt wird und dass der Absender sich wirklich Gedanken gemacht hat. Ich habe mal nach Briefen von historischer Tragweite gesucht und da fand ich das wirklich auch erbaulich, als Winston Churchills Sekretär diesem in einem Brief nahelegte, ein Abkommen mit Nazi-Deutschland zu schließen, antwortete dieser ebenfalls in einem handschriftlich verfassten Schreiben: Ich schäme mich für Sie, dass Sie einen solchen Brief geschrieben haben. Ich gebe ihn Ihnen zurück zum Verbrennen und zum Vergessen. Hätte Churchill weniger Größe bewiesen und anders geantwortet, wäre die Geschichte Großbritanniens wohl anders verlaufen.
Das heißt, es gibt auch Briefe mit politischen Dimensionen offenbar. Ja. Genau, ich frage mich ja, ob das noch gemacht wird, ob Politiker noch Briefe schreiben, handschriftliche.
Wahrscheinlich nicht.
Manche unterschreiben heutzutage dann nur noch und zeigen diese zackige Unterschrift, die etwas Aggressives ja hat, dann ganz groß vor bei der Pressekonferenz, wenn irgendeine Vereinbarung getroffen worden ist oder besser gesagt, wenn ein Präsidentenerlass gefasst worden
ist. Wir wissen jetzt gar nicht, was du meinst.
Also vermutlich hat der Brief ja wirklich mal so eine Funktion gehabt früher, ne, dass halt so amtliche Briefe sehr viel geschrieben wurden und Anweisungen von Politiker zu Politiker kann ich, ne, mit der Fährtedepesche dann davongetragen, kann ich mir gut vorstellen. Aber heute ist das ja, ich glaube, naja, im Zeitalter von digitalen E-Mail-Schreiben, glaube ich, bestimmt obsolet geworden. Heute, wenn man Briefe schreibt, denke ich auch, dann ist das eine vertraute Person, oder? Ein Freund oder so.
Auf alle Fälle, ja.
Genau, was bedeutet denn Brieffreundschaft für euch?
Na, das ist eine Freundschaft auf eine andere Art und Weise, indem man sich schriftlich mitteilt, wo man vielleicht auch die Gedanken noch eher sortiert und ordnet und dann sehr wohl weiß, an wen man sich da anvertraut, weil es ja einfach schriftlich passiert und nicht im Gespräch, wo man schnell dann wieder was korrigieren kann, denn der Brief braucht ja auch Zeit dann, um beim Adressaten anzukommen.
Also die Brieffreundschaft, an die ich jetzt denken muss, die stammte aus der 6., 7. Klasse vielleicht, so ungefähr in den ersten Anfangsjahren eben von Russischunterricht. Dann gab es natürlich auch so ein bisschen so eine Einfädelungsangelegenheit von Lehrerseite. Wir haben da so und so viele Adressen von sowjetischen Pionieren und die hätten gerne eine Brieffreundschaft mit einem deutschen Schüler, einer deutschen Schülerin. Und dann wurden diese Adressen verteilt und ich kriegte dann zugewiesen sozusagen, oder die Wahl fiel auf eine gewisse Irina in Murmansk. Also Nordmeerhafen, eisfrei immer. Und mit der tauschte ich mich ja vielleicht über 2 oder 3 Jahre doch ziemlich intensiv aus. Je nachdem, wie lange die Post lief, dann musste man schon 2, 3 Wochen auf jeden Fall einrechnen für eine Richtung des Briefes. Und da wurden auch Postansichtskarten geschickt beiderseits und da wurden natürlich Fotos voneinander geschickt und
Abzeichen
und so etwas. Und ja. Sozusagen die Brieffreundschaft erschöpfte sich auf meiner Seite zumindest auf die paar Sätze, die ich aus dem Russischunterricht kannte, konnte und den Rest, den ich mir zusammengereimt hatte aus dem Heftchen Briefe an Freunde mit Satzvorschlägen, die man verwandeln könnte. Und aus dem Wörterbuch, wo ich es mir sozusagen selber zusammengereimt habe, was wohl die richtige Rechtschreibung sowieso, aber Grammatik wohl ist. Und irgendwann schläft das natürlich ein. Also, aber ich habe sozusagen noch im Kopf von einem ganz kindlichen Gesicht mit Schleife im Haar, wie man das so kennt bei Irina.
Große Schleife.
Ich möchte es nicht missen. Das war Teil von der Freizeitbeschäftigung von vielen DDR-Schülerinnen und Schülern. Und andere Freundschaften habe ich dann nicht, abseits eben, wie gesagt, bestimmter Liebesbrieffreundschaften, die dann später kamen.
Aber diese Brieffreundschaften, die du gerade angesprochen hast, die waren ja doch irgendwie, wie soll ich sagen, erstmal verpflichtend. Ja. Genau, und dann hat sich das auch manchmal sehr schnell verselbstständigt im Sinne von, dass es aufgehört hat, weil genau dieser innere, vertraute Briefverkehr natürlich gar nicht möglich war. Man kannte sich ja fast überhaupt nicht.
Aber ich denke, Brieffreundschaften haben auch immer was mit Distanz zu tun. Ne? Das, weil man weit voneinander entfernt ist, schreibt man sich halt Briefe.
Brieffreundschaft, also so wie ich das jetzt raushöre bei euch, ist aber dann, wenn etwas zu einer Person, die ihr schon kennt und ihr schon eine tiefe freundschaftliche Beziehung gepflegt habt auf einer anderen Basis, genau. weil die Frage wäre, habt ihr auch sowas kennengelernt, dass man sich über das Briefeschreiben erst so richtig kennenlernt, obwohl das vielleicht eine Person ist, die...
Nein, ich hatte mal zu DDR-Zeiten noch ein sehr kritisches Gedicht in Glaube und Heimat über die Leute, die weggegangen sind und uns hier quasi, zumindest beschreibt es das Gedicht, so allein lassen und unter dem Motto, wir gehen nicht. Und das war aber wirklich so toll geschrieben, dass ich mich bei der Zeitung erkundigt habe, wie die Adresse der Schreiberin ist oder die das geschrieben hat. Und da hat sich darauf eine Brieffreundschaft aufgebaut, die bis heute erhalten ist. Wir schreiben uns einmal im Jahr, immer zu Weihnachten, was wir so im Jahr erlebt haben oder so. Und das geht jetzt schon über 35, mehr als 35, muss fast 40 Jahre sein, muss man gucken. Und das ist was, wo auch sowas einen Anfang nehmen kann und dauerhaft sein kann.
Was bewahrt ihr, wenn ihr an Freunde Briefe schreibt? Was sind das für Sachen, die da bewahrt werden während des Schreibens?
Na, die Freundschaft. Für mich ist es einfach nur die Freundschaft.
Ja, die Vertrautheit auch, ne? Und die wächst ja auch mit dem Schreiben, die Vertrautheit.
Habt ihr schon mal Briefe an euch selbst geschrieben?
Ja.
Hast du eine Briefmarke draufgeklebt?
Nein, ich habe es auch nicht abgeschickt. Aber ich habe sie zum Teil aufbewahrt. Und zwar meistens.
Ist es dann an dein Zukunfts-Ich gerichtet gewesen? Oder?
Nein, das habe ich nicht gemacht. Aber wenn ich insbesondere emotional besonders berührt war und irgendwie auch nicht miteinander mit mir selbst nicht klargekommen bin, habe ich die Gedanken aufgeschrieben.
Da fällt mir ein, das ist ja auch dieses Kitty-Tagebuch von Anne Frank. Ich habe auch ein Tagebuch, wo ich eigentlich auch immer an mich adressiert habe, aber das war kein Brief, das war im Grunde genommen
war schon ein bisschen
eine
Briefform.
Folge von Tagebucheinträgen.
Genau. Aber schon als Briefform, ne?
Ja,
an eine Person.
Ja. Als Mitteilung auch. Ne?
Ja, stimmt.
Ja, das überlappt wohl. Also meine, das ist ja auch eine Art Tagebuch, wie du nur in der Form des Briefes an dich selbst formuliert hast. Ne? Hast das, was dich bewegt, an dich selber adressiert.
Genau, und vielleicht auch ein bisschen von der Seele geschrieben.
Ja.
Ja.
Jean-Jacques Rousseau hat einen Aphorismus geschrieben, der mir sehr gut gefallen hat. Die besten Liebesbriefe entstehen, wenn man vorher nicht weiß, was man schreiben wird und hinterher nicht weiß, was man geschrieben hat.
Ja, und damit sind wir beim Thema Liebesbriefe. Die habt ihr doch bestimmt alle schon mal geschrieben.
Ja,
also
natürlich.
Vornehmes Schweigen ist da auch eine Antwort. Genau.
Ich habe jetzt eine bildliche Vorstellung. Als ich Liebesbriefe schrieb, so mit 15, 16, 17, da war große Mode, diese Briefumschläge und die Briefbögen etwas zu verschönern. Ja, und diese Verschönerung, die bestand darin, dass man bei beschränkten Mitteln, heute ja alles kein Thema, da gibt es ja Briefbögen in allen Farben und Strukturen, Texturen und so weiter. Wir machen das so, dass man weiße Briefbögen und weiße Briefumschläge mit Fleckenwasser einträufelten und dann aus illustrierten Zeitschriften farbige Fotos, meinetwegen in Strandlandschaft oder ein Lagerfeuer oder irgend so etwas, sich heraussuchte und mit dem Bild auf diese Seite mit dem Fleckenwasser auflegte und mal fest mit Handkanten drüber strichen immer hin und her, sodass ich diese Fotos, diese bildlichen Darstellungen abdruckten. Natürlich nicht in ganz scharfer Form, sondern eben so ein bisschen diffus. Das brachte das Ganze eben irgendwie in den Bereich von Schummerigkeit und Geheimnisvollem. Schon alleine dann der Briefumschlag, der auch farblich gestaltet war natürlich, der brachte dann dem Empfänger, der Empfängerin, sagte ihm, oh, hier ist etwas Besonderes unterwegs, etwas, was mir Freude bringen soll und da mache ich es doch ganz schnell mal auf.
Ist es auch parfümiert?
Das wurde auch gemacht, allerdings nur bei Leuten, die Zugriff hatten auf das Parfum von der Mama oder Das Rasierwasser vom Papa.
Ja, aber das Gestalten von Briefumschlägen, das war schon was sehr Individuelles. Das muss man schon so sagen, dass man gleich erkannt hat, wenn der Brief angekommen ist, der war für mich und nur für mich gedacht. Da konnte man auch mal ganz kleine, schöne Geschenkchen mit hineinlegen, was auch immer das Persönliches war.
Und nicht nur Briefumschläge wurden verschönert, sondern mir fällt gerade ein, dass Lionel Feininger zum Beispiel ganz viele Briefpost oder Briefbögen mit kleinen, ganz winzig kleinen Holzschnitten verziert hat. Und die sind, ich hatte mal eine Ausstellung, da war so ein Brief mit dabei, der hat lockere 8.000 Euro gekostet. Also das sind dann schon andere Sachen, also, die in der Kunst passiert
also
sind.
Also auch wertvoll in diesem Sinne.
Naja, Holzschnitt stelle ich mir schon, das ist ja so eine kleine akribische Arbeit, die auch viel Zeit kostet. Ja. Also hier steckt sehr viel Zeit und Kreativität drin. Ich komme mal wieder von der Gestaltung von Briefen im Besonderen mal zurück wieder auf den Inhalt, weil so in der Vorrecherche zur Sendung handgeschriebene Briefe ist sehr auffällig, wie viele. Klar, Liebesbriefe ist wahrscheinlich das Ding. Also da gibt es bestimmt die meisten von, kann ich mir gut vorstellen. Aber dass es doch auch sehr viele Briefe gibt, die eine Beziehung beendet haben, ist uns aufgefallen. Ist euch da irgendwas Spezielles über den Weg gelaufen? Also in der Musik relativ viel? Wir
ganz
hören bestimmt
viel,
auch gleich noch was.
Genau, und ich würde gerne ein ganz kleines Gedichtchen von Heinrich Heine aus dem Jahr 1830 anbieten. Da schreibt er, der Brief, den du geschrieben hast, er macht mich gar nicht bang. Du willst mich nicht mehr lieben, aber dein Brief ist lang. 12 Seiten, eng und zierlich, ein kleines Manuskript. Man schreibt nicht so ausführlich, wenn man den Abschied gibt.
Wie ist das mit euch? Wir wollen ja eigentlich auch so ein bisschen über das Bewahren sprechen. Gibt es denn auch so Briefe, die müsst ihr ja jetzt nicht im Detail erzählen, aber die ihr noch irgendeine Kiste versteckt habt, die so ein bisschen traurige Gefühle beinhalten oder bei euch hervorrufen? Gibt es das, dass man sich etwas Trauriges bewahrt?
Na klar.
Ich habe ganz unten in der Kiste irgendwo immer noch in einer Plastiktüte, die immer noch ein ganz kleines bisschen den Duft des Parfums von ihr enthält, nach einige Briefe. Und ich traue mich da nicht ran. Ich weiß, die sind da, ich kann die irgendwann mir mal wieder ansehen, aber ich weiche dem aus bisher.
Na, weil so ein Abschied auch im Nachhinein immer noch ein bisschen wehtut.
Oh, ich denke auch, ich habe aus meiner ersten Scheidungszeit habe ich ganzen Hefter voller Briefe. Ich bringe es noch nicht fertig, sie zu verbrennen, aber ich bringe es auch nicht fertig, sie zu lesen.
Also man hat die da so in einem Kästchen unter dem Bett vielleicht oder so, oder auf dem Dachboden und das ist wie so ein... Ja, ich kenne das. Okay, wir haben jetzt noch ein Lied, was gleichzeitig das Ende einer Beziehung besingt, aber auch schon das nächste Thema Post beinhaltet. Von Elvis, von dem guten alten Elvis. Und das heißt, sehr bekanntes Lied, Return to Sender.
I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back.
Ja, das war der Titel von Elvis Presley, Return to Sender. Und der hat ja eine ziemlich rigide Variante vorgestellt vom Beenden einer Liebesbeziehung, einfach sozusagen auf den Briefumschlag einen Stempel aufdrucken lassen mit zurück an den Absender, Adresse unbekannt. Es gibt aber auch andere, etwas mildere Versionen. Ich habe eine gefunden von Joachim Ringelnatz, dessen Gedicht heißt Es ist besser so. Es ist besser so. Reich mir die Hand. Wir wollen froh und lachend voneinander gehen. Wir würden uns vielleicht nach Jahren nicht mehr so gut wie heute verstehen. So lass uns bis auf Wiedersehen ein reines, treues Bild bewahren. Du wirst in meiner Seele lesen, wie mich ergreift dies harte Wort. Doch unsere Freundschaft dauert fort und ist kein leerer Traum gewesen, aus dem wir einst getäuscht erwachen. Nun weine nicht. Wir wollen froh noch einmal miteinander lachen. Es ist besser so.
Ja, vielen Dank. Da steckt ja schon auch ganz viel Trost drin in dem Gedicht. Und ich denke auch, dass das die Stärke ist, oder? Wenn man einen Brief schreibt, dass man nicht nur jetzt es zu Ende sagt, sondern auch noch ein Trostwort mitschickt.
Aber ja, wer es zustande bringt, das ist sicher nicht jedem gegeben, das zu tun. Und jede Beziehung ist da wohl anders oder jede Auflösung einer Beziehung ist anders. Aber man muss sich ja nicht unbedingt bis aufs Blut triezen oder beleidigen, ausnutzen, ne? Oder
beleidigen
auch, ne? Ja, genau.
Es klingt ja von dieser ersten emotionalen Erschüttertheit schon ein Stück distanziert. Ne? Das hat ja das Schreiben an sich, das habt ihr auch jetzt mehrfach schon gesagt, das hat schon was Distanziertes. Mhm. Die Person, an die man schreibt, es sitzt ja nicht neben einem. Also man kann erstmal diese krassen Emotionen wegfiltern und dann eben...
Die Distanz ist wahrscheinlich genau. Die Lösung. Also nicht sofort in der Gefühlsaufwallung was abschicken.
Genau.
Also wenn der Brief im Briefkasten ist, ist es zu spät.
Genau.
Es gibt ja auch Bücher und Filme darüber, wie man versucht, dann diesen Brief doch wieder herauszukriegen aus dem Briefkasten und dann irgendwie abzufangen vielleicht. Da entstehen natürlich dann wieder komische Elemente, aber es ist eigentlich im Grunde das Endliche, wenn es im Briefkasten versenkt ist.
Christian Morgenstern, bei dem habe ich noch was gefunden. Man muss nicht am Abend Briefe schreiben, sonst werden es Abendbriefe. Morgens sieht alles ganz anders aus. Und das ist wahrscheinlich auch oft der Hinweis, wenn du es schreibst, lass es noch mal liegen, bevor du es abschickst, weil man dann noch mal so seine eigene Gefühlswelt ein bisschen sortieren kann, ob es am nächsten Tag, ob man das immer noch so schreiben würde. Das ist sicher sehr hilfreich. Da muss man auch nicht neben dem Briefkasten warten, bis der Briefträger den leert und einen eigenen Brief da wieder rausfischen.
Ich habe noch einen Gedanken, den ich nochmal loswerden will, ne? Das Bewahren wieder, das ist es ja. Warum will man den Brief dann unbedingt wieder haben oder sollte vielleicht die Nacht sich Zeit nehmen, den zu schreiben? Weil wenn du es einmal aufgeschrieben hast, dann ist es irgendwie auch so manifest. Kann was Gutes sein und was Schlechtes sein, finde ich. Ne? Wenn das so ein tröstendes Wort hat, am Ende so einer Beziehung, finde ich das auch gut. Aber wenn es dann doch die auffallenden Emotionen beinhaltet. Aber ich wollte nochmal darauf zurück, dass ja der Postbote in Bezug auf das Briefeschreiben immer auch so eine Art Komplize darstellt. Da wollte ich nochmal mit euch drüber reden. So, ich meine, der weiß ja immer nicht, was drin ist im Brief. Aber irgendwie braucht man den ja, ne? Sonst wird der Brief nicht zugestellt.
Naja, ist ja klar. Also, Herr Postbote, haben Sie was für mich dabei heute? Ja? Das gibt es ja überall in aller Welt. Und da gibt es ja auch Songs drüber, die diese Situation beschreiben.
Habt ihr schon mal auf einen Brief gewartet?
Aber natürlich.
Viele Tage oder ging das?
Viele Tage. Ich kann mich an die Studienzeiten erinnern. Da hatten wir sogenannten studentischen Dienst in einem riesen Wohnheim. Da hat man dann am Abend die Post bekommen und hat die in die Fächer eingeteilt für die einzelnen Wohnungen, wo die Studenten gewohnt haben. Das war das einzige Schöne an diesem Dienst, dass man wusste, man hat hier die Rolle des Briefträgers eingenommen. Das hat Spaß gemacht. Und in der Hoffnung natürlich, dass für einen selber ein Brief dabei war.
Oder ein Päckchen. Man bekam ja, man fuhr ja auch nicht jedes Wochenende nach Hause.
Das heißt also verbunden so mit Freude, ein freudiges Gefühl, ein erwartungsfrohes Gefühl.
Auf jeden Fall. Also das hat sich eigentlich in den letzten Jahrzehnten erst geändert, in denen man mehr und persönlicher mit Ämtern und offiziellen Stellen korrespondiert oder korrespondieren muss.
Aber das stimmt schon, was Julia vorhin gesagt hat mit dem Briefträger. Der Gerhard Schöne hat ja diese Briefe auch im Prinzip gesichtet und gefunden und schreibt in seiner Einleitung zu diesem Album, er war selber ja auch als Briefträger unterwegs, um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen und hat sich dann nicht immer gut gefühlt in der Rolle, wenn er vermuten musste, dass da auch negative Nachrichten dabei sein konnten.
Das waren zu den Zeiten, in denen ich aufgewachsen bin, ja vor allen Dingen Telegramme. Wenn also die Telefone waren wenig vorhanden in privaten Haushalten und wenn ein einschneidendes Ereignis, zum Beispiel eben Tod von nahen Verwandten anzukündigen war, kam das normalerweise im Telegramm. Da wusste man schon, auch der Briefträger wusste, der hat mit einem bestimmten Gesicht dann auch dieses Telegramm überreicht. Weil er oder sie ja wusste, was drin steht. was gleich wahrscheinlich passieren wird.
Ja, genau. Ich habe im Netz beim Recherchieren so ein meiner Meinung nach treffendes Zitat gefunden. Da hat angeblich jemand auf einen gelben Briefkasten geschrieben, Zitat, schick ihr einen Brief. Es ist unwahrscheinlich, dass sie WhatsApp-Nachrichten in 40 Jahren auf dem Dachboden findet.
Betreffend. Ich habe noch eine fast schon letzte Frage an euch. Gibt es denn auch einen Brief oder vielleicht auch mehrere, die ihr geschrieben habt und ohne sie am Ende abzusenden?
Kann ich mich gut dran erinnern und ich glaube, es war auch gut so.
Hast du den Brief noch oder hast du den vernichtet? Mich würde ja interessieren, dass du, wenn du dich dran erinnerst und du hast den ja quasi schon vernichtet und so, finde ich interessant, dass du dich trotzdem dran erinnert hast. Also, dass da trotzdem etwas Bewahrenswertes, ob es nun gut oder nicht so gut ist, zurückgeblieben ist.
Ja, aber das sind dann solche Briefe, die man wirklich im ersten Moment des Ärgernisses oder der Wut oder der Zorn oder des Zornes oder so schreibt, wo man genau das, was Jutta vorhin gesagt hat, vielleicht doch mal lieber liegen lassen sollte, um dann das nicht irgendwas kaputt zu machen, was vielleicht doch noch zu retten ist.
Ich hoffe, das klingt jetzt nicht esoterisch, aber ist das nicht auch so ein bisschen, dass man sich dann diesen Zorn von der Seele schreibt und in den Brief reinschreibt und dort wird er dann dieses Gefühl für dich bewahrt?
Ja.
Das ist nichts Esoterisches, das ist eine ganz einfache psychologische Wirkungsweise.
Ja, okay. Ja.
Das ist sehr materialistisch.
Ja, das würde ich auch so sehen.
Ich habe am Ende, habe ich euch gebeten, mal eine Postkarte zu schreiben. Eine imaginäre, ihr könnt verraten, an wen ihr die schreibt oder auch nicht, aus Jena. Weil ich habe nämlich überlegt, wann ich die letzte Postkarte aus Jena geschickt habe und ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass ich mal eine geschickt habe, dass ich mal eine eingekauft habe und geschickt habe. Ich weiß nicht mehr an wen und ich weiß auch nicht, was ich geschrieben habe. Weil normalerweise kenne ich mich, schreibe ich, wenn dann Karten aus dem Urlaub, ne? Kennt ihr bestimmt auch Postkarten. Habt ihr sowas, habt ihr so die Hausaufgabe erfüllt?
Ich habe eine Karte geschrieben und zwar aus Jena nach Probstzeller. Auf der Vorderseite der Karte soll die neue Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek zu sehen sein. Und die Karte heißt wie folgt: Liebe Biene, heute ein außergewöhnlicher Gruß an dich. Hier, siehe Vorderseite, wo heute eine moderne Universitätsbibliothek in die Höhe ragt, erinnerst du dich? Fragezeichen, stand zu unserer Studienzeit eine Holzbaracke zur Buchausleihe. Wie sich so vieles verändert hat. Ausrufezeichen. Bleib gesund und schreib mal wieder deine alte Studienfreundin Ilona.
Prima, die Stelle kenne ich auch noch natürlich, diese Baracke auch. Die habe ich auch genutzt. Ne? Also ich habe eine Ansichtskarte, die es wirklich gibt. Die heißt mit dem Titel vorn drauf, Schönes Jena an der Saale. Da ist der Marktplatz zu sehen, heute in heutiger Form. Da ist der Hanfried zu sehen und die Göhren dahinter. Dann ist das Zeiss-Gebäude. Das Romantikerhaus und das Empire State Building auch noch zu sehen. Und da auf die Rückseite habe ich dann geschrieben, viele Grüße aus Jena, liebe CH. Ja, ist schon eine sehenswerte Stadt, dieses Jena in Ostthüringen. Du findest etwas für jeden Geschmack. Modernes Leben, Historie, Industriegeschichte, Kunst und Kultur. Müssen wir uns im Sommer alles irgendwann mal näher ansehen. War auch mal im Netz auf so einem Forum der Jena-Freunde, was da so geschimpft und kritisiert wird. Aber egal, wie heißt es immer, was in der Bubble geschwätzt wird, verhallt auch in der Bubble. Bis zum nächsten Aufregerthema jedenfalls. Ich grüße dich, bis bald, L.
Vielen Dank. Vielen Dank für eure Postkarten, jetzt haben wir Hörpostkarten und für dieses schöne Thema Briefe schreiben. Und ja, das war schon wieder mit unserer Sendung.
Wir empfehlen alle, immer noch Briefe zu schreiben.
Auf jeden Fall. Dann macht's gut. Tschüss.
Okay.
Tschüss.
Schön. Ja, tschüss. Schöne Zeit allen. Tschüss.
Tschüss.